Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schaubefehl im neuen Jahr. Wir haben 2019 und wir haben ja die Filme rübergenommen ins neue Jahr im Grunde. Wir haben es nicht geschafft, im letzten Jahr noch zu casten, aber ist ja nicht so wild. Die Filme laufen ja nicht ab. Ja. Und bei mir natürlich wieder der Matze.
Grüß dich, hallo.
Wie geht's dir?
Ja, es ist alles momentan sehr, sehr viel, sehr, sehr stressig, aber auch eigentlich ganz schön, aber zweimal Wohnungssuche in einem Jahr ist halt schon anstrengend.
Gerade in Hamburg.
Ja, auch so viel Kram wieder toll. Das Beste war wirklich bisher eine Anzeige, wo drin stand, ja, ich hätte gerne für diese 52 Quadratmeter Wohnung 4.000 Euro Abstand für Kram, den ich hier lasse. Ja. Junge.
Also, in dieser Wohnung liegt ganz viel Scheiße. Wenn du mir 4.000 Euro gibst, darfst du sie behalten.
Für 4.000 Euro würde ich doch, wenn ich 4.000 Euro auf der hohen Kante hätte, dann würde ich nicht da hinziehen.
Für 4.000 Euro kannst du in manchen Dörfern ein Haus kaufen. Also,
ja, eben.
Ja, ist Hamburg. Macht Spaß. Kenn ich auch alles noch. Also ja, ich bin froh, dass es momentan nicht ansteht. Aber mal gucken. Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass du da schnell wieder was findest jetzt natürlich.
Und bei dir, André?
Alles schön.
Es ist so schön jetzt mit diesem neuen Setup
hier. Ja, das ist großartig. Ich habe schon, also wer Ende mit Schrecken hört, mein anderes Podcast-Projekt, der weiß es schon, da war es auch schon genutzt und auch benannt. Der Mann von einer Tattoo-Kollegin von meiner Freundin, der hatte sich die, ich habe jetzt hier quasi zwei neue Audio-Technica-Mikros und die hat er sich auch mal geholt für Podcasts. Er hat aber nie gepodcastet, weil er einfach nicht dazu kam. Also er hatte mal die Idee, aber hat es nicht umgesetzt. Und dann hat sie meint so, hey, schreib den doch mal auf Insta irgendwie. Hat mir einen Namen gegeben. Vielleicht können die ja gebrauchen, wir wollen sie irgendwie loswerden. Naja, und da hat er halt quasi zwei vom Preis vom einen halten. Also die kosten eigentlich ein Stück irgendwie 120, jetzt beide mit zusammen für 120. Quasi ungenutzt. Mit Popschutz und mit so einem Standy. Und ja, ist wunderbar. Und wir haben ja vorher über das Blue Yeti aufgenommen. Also wir saßen dann quasi wie so ums Lagerfeuer, so um ein kleines Tischmikro rum. Und so ist doch ein bisschen entspannter, jetzt können wir uns hier auch. Wir können es auch angucken.
Das ist aber voll schade, weil ich saß echt gerne neben dir.
Ja, aber das können wir gerne danach noch wiederholen. Nee, aber die Qualität müsste auch ein bisschen besser sein. Die haben schon echt gute Qualität, auch wenn wir nachher vor hier in einem Raum sitzen, der jetzt nicht schalldicht ist. Aber das ist auf jeden Fall in Ordnung. Und wie gesagt, man sitzt ein bisschen, man kann sich ausmachen, italienisch arbeiten. Man kann auch gerne Filme jetzt mit Händen und Füßen
Das ist immer gut
zerreißen.
In einem Audioformat.
Ja, das hört man. Wenn ich jetzt hier irgendwie auf dem Sofa liege und halb schlafe, das klingt irgendwie anders, wenn ich jetzt hier gleich eine
Babidi-Bu
wie die Standpauke halte. Also ich finde das schon gut. Ja, jedenfalls, auch das ist neu. Alles neu macht der 2019-Dings.
Es ist Monat. Ein R, ja.
Bitte?
2019 ist ein R, ja.
Ein was? Ja.
Ein R.
Was ist ein R?
ER. Macht der 2019. Also maskulin. Sehr gut.
Ja, wir trinken übrigens Bier. Gut. Prost. Kann man auch machen, 2019. Ja, Filme. Wir haben uns letztes Jahr, wir haben auch heute auf Twitter gefragt, wer weiß auch noch die Filme, die ich muss es selber nochmal nachgucken, ehrlich gesagt. Also zumindest, was ich hier gegeben hatte, meinen wusste ich noch, weil.
Same.
Den habe ich gerade erst geguckt. Aber deinen muss ich auch nochmal nachgucken. Ja, wir haben heute Clash of Weirdo-Filme, muss man sagen. Und wie immer ist es wieder ein schöner Zufall, weil es war natürlich nicht abgesprochen.
Ja, stimmt.
Aber trotzdem, es ist Clash of Weirdo-Filme. Ich hatte mir angeguckt Wild at Heart von David Lynch. und du hast Enter the Void geguckt von Gaspar Noé.
Mein erster Noé-Film. Ich bin...
Ja, genau. Du startest sowieso mit deinem Film. Fang einfach mal an.
Also, das erste Mal habe ich von diesem Film mitbekommen, als ich irgendwann gegen Ende meiner Schulzeit einen Trailer dazu gesehen habe. Mhm. Der ist ja aus 2009, wenn ich mich nicht irre, 2008.
Müsste 8 oder 9, ja.
Und ich habe halt 2010 Abi gemacht. Und für die, die das noch nicht wissen, das wird auch gleich bei Wild at Heart nochmal wichtig. In meiner, ab dem ich 16 war, war ich in einer Film-AG. Das hatten wir bei uns auf der Schule.
Hatten wir auch, ja.
Echt?
Ja.
Ich dachte, wir wären da so ein Unikum. Da waren auch nicht viele Leute drin und alle nur, weil ich die da rangeholt habe. Also wir waren 4 oder 5 Leute immer. Hm. Aber es war sehr, sehr geil, weil wir uns ziemlich abgefahrene Scheiße angeguckt haben. Und ich glaube, ohne das Ding wäre ich auch cineastisch ganz anders davor. Irgendwie. Zum Beispiel hatten wir da eine Kubrick-Reihe, haben 3 Filme von Kubrick gesehen.
Ah, nice, ja, okay. Also ihr habt auch durchaus was Hochwertiges geguckt, nicht nur
Schnitt
reingezogen.
Zum Beispiel hatten wir dann auch, wir haben richtig, also das Abgefahrenste, was wir uns mal angeguckt hatten, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ist ISO von Takashi Miike. Was dann für 16-Jährige da sitzt und so, was zur Hölle passiert hier gerade?
Ja, der ist auch ab 18, glaube ich, also für eine Schule, auf für eine Schule geht schon mal stabil.
Echt? Naja. Ja. Nein, ja, da haben wir
den. War glaube ich sogar initiiert, glaube ich.
Wir haben uns halt da solche Sachen angesehen. Es ging halt auch, es sollte auch um Filme gehen, die vielleicht nicht jeder kennt. Nun, das ist natürlich in der ersten Filterbubble ein bisschen was anderes, aber,
klar,
aber es als 16-Jähriger hast du jetzt vielleicht noch nicht unbedingt 2001 gesehen.
Ja, gut, das stimmt.
Na,
interessiert sich vielleicht auch nicht von selbst dafür, wenn dich jemand drauf stößt, ja.
Und das war so ein bisschen der Fokus des Ganzen. Und dementsprechend habe ich mich auch für Filme abseits des Mainstreams so ein bisschen interessiert und bin über den Trailer von Enter the Void gestolpert und fand das mega spannend. Hab den Film dann so ein bisschen aus den Augen verloren und wie das jetzt ist, halt bei Letterboxd hat man dann die Leute, die sagen, Enter the Void, bester Film, wo gibt. Und Gaspar Noé ist ja auch
jetzt... Nenad.
Hallo Nenad. und Noé ist ja jetzt auch wieder mit Climax wieder in sehr vielen Munden. Und
zu Recht.
Deswegen habe ich den auf meine Liste gepackt, auf die Watchlist und
da habe ich nicht lang gefackelt.
Ja, ich hatte echt so ein bisschen so, wow, weil der Film, ich wusste das nicht, ich hatte das dann nur hier auf der Blu-ray gesehen, Laufzeit, einfach mal knackige, also 160 Minuten oder sowas. Ja. Und das war dann so, oh nee, nicht schon wieder. Könntest du mir bitte einfach mal kürzere Filme geben?
Also mein Fun Fact dazu, also ich hab den damals auf dem Fantasy Filmfest gesehen, tatsächlich.
Um 1 Uhr morgens
oder so, ne? In Köln noch. Genau, so um der hat kurz nach 12 angefangen und ging dann halt so bis 3:30 oder irgendwie sowas. Und wir saßen halt danach ich war mit dem Kumpel halt da und am Anfang, als der Film anfing, waren wir 4 Leute und als der Film endete, waren wir noch 3. Also einer ist dann während des Films sogar gegangen. Ja, es war eine sehr schöne Erfahrung.
Und auf jeden Fall, was ich mir von diesem Film erwartet habe, ein Trip. Das war so das, was ich wusste, was dieser Film einem wahrscheinlich bieten wird. Und das kann man ja vielleicht schon mal sagen, das bekommt man auch. Und zwar klingt fies, wenig anders. Also wenig anderes. Ich habe das bei Letterboxd einfach mit den Worten, ich paraphrasiere das mal so, ey, das kannst du halt nicht in Sterne fassen, was da passiert. Das kannst du, also irgendwie, ich bin sehr, sehr froh, dass ich zu diesem Film keine Rezension schreiben musste oder sowas, weil der entzieht sich halt allen möglichen Bewertungsskalen von gut oder schlecht. Oder den meisten zumindest. Es geht, Backcover vorlesen.
Ja, du hast ja eins.
Ja, du hast leider ein Steelbook.
Ich habe ein Steelbook, aber das kriege ich
auch. Ich weiß nicht, ob das Zavi exklusiv war, aber ich fand es eigentlich ganz schön. Hollyglad.com hat geschrieben, Enter the Void ist kein Film, sondern ein Trip. Hey, passt.
Ja, hallo. Hat er von dir geklaut.
Oscar verbindet eine besonders intensive Beziehung mit seiner Schwester Linda, seitdem sie als Kinder miterleben mussten, wie ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben kamen. Gemeinsam schlagen sie sich durch die Halbwelt von Tokio. Er dealt mit Drogen, sie verdient ihr Geld als Stripperin und lässt sich mit zweifelhaften Typen ein. Bei einer Razzia wird Oscar auf der Flucht erschossen. Gerade erst hatte er Linda versprochen, sie niemals zu verlassen. Sein Körper liegt im Sterben, doch seine Seele weigert sich, aus der Welt der Lebenden zu scheiden. Und ja, was mich zuerst so ein bisschen unvorbereitet getroffen hat, war die Erzählperspektive. Denn das Ganze wird aus Oscars Sicht geschossen.
Ja.
Also es ist für die den Film kennen, vielleicht Hardcore Henry vor 2 Jahren.
Also ein Ego-Perspektive, sagt man.
Ja.
Ein Ego-Shooter ohne Shooter.
Richtig. Oder die gute Szene aus Doom, ne? Ja, hatten wir ja auch schon 2-3 Mal.
Never forget.
Und was der Film bereitet einen sehr schnell auf das vor, was passieren wird. Es gibt ja diese eine großartige Szene, wo Oscar in seiner Wohnung ist, seine Schwester ist gerade weg. Und er zieht sich erstmal ein bisschen Drogen rein. Und das, was du dann zu sehen bekommst, sind Formen und Farben und nichts anderes. Und das geht dann so, was weiß ich, 5 bis 10 Minuten. Und du hast dabei währenddessen visuelle Stimulation und guckst dir Farben an. Und es ist so ein bisschen, als ob man durch ein Kaleidoskop blickt. Die Katze macht Unsinn.
Ja, wenn ihr Geräusche macht, die Katzen Unsinn. Nicht stören lassen.
Bitte, liebe Hörer, lasst euch nicht stören. Lasst
sich von dieser Katze stören. Ja, genau. Also er visualisiert natürlich, das macht er aber gerne einfach in seinen Filmen, diese Drogentrips eben. Und das ist halt das Ding bei ihm, kurz noch als Einwurf, dann unterbreche ich nicht weiter in deiner Ausführung, wer halt mit Noé nichts anfangen kann. Also Noé selbst hat halt in seinen frühen, jungen Jahren hat er reichlich Drogenerfahrung gehabt. Das heißt, in fast allen seinen Filmen spielen Drogen eine Rolle.
Das ist ja auch...
Und du merkst halt, dass da jemand dreht, der weiß, wovon er erzählt. Ja. Also du... Er hat das alles quasi selber ausprobiert und kann deswegen so gut darstellen, wie es ist, auf Drogen zu sein. Und das ist schon ziemlich abgefahren.
Das ist eben auch sehr lustig, das steht bei der Wikipedia, die Idee zu dem Film kam ihm, als er einen anderen Film auf Magic Mushrooms gesehen hatte.
Ja, gut.
Und das erklärt sehr viel erklärt tatsächlich.
Eigentlich alles, ja.
Irgendeinen Punkt hatte ich gerade noch. Verdammt. Naja. Und dann geht das los, einer seiner Freunde, beziehungsweise einer, der von ihm Drogen kauft, ruft ihn an und sagt so, er braucht jetzt Stoff. Er geht mit einem anderen Freund, von dem er ein Buch hat, in dem es um das Sterben geht.
Foreshadowing?
Kaum. Der Film ist nicht dezent. Geht er zu einer Bar, die halt Void heißt, und dann hat ihn seinen Kumpel hereingelegt. Er versucht, die Drogen im Klo runterzuspülen. Ekelhaftesten öffentlichen Klo, das ich jemals gesehen habe. Und ich war schon auf dem Kiez auf dem Klo. Und
also ich war ja gerade erst in Japan. Ja. Also so sehen die nicht aus. Zumindest nicht, wo ich war.
Und es ist auch tatsächlich so ein bisschen ein Schockmoment, als auf einmal er mitten durch die Tür erschossen wird. Und dann geht das los. Nämlich, dass sein Geist durch Tokio schwebt.
Genau, also diese ganze Bilder, muss man halt sagen, ist wirklich nur, das ist
20 Minuten,
genau, das ist halbe Stunde. Das ist wirklich nur eine Einführung, obwohl es sich anfühlt wie der ganze Plot des Films im Grunde. Ja.
Und er schwebt dann durch Tokio, besucht Leute, sieht seine Vergangenheit, und das alles verschwimmt zu einem sehr, sehr wilden Bilderrausch. Und man bekommt schon am Anfang so ein paar Fetzen zugeworfen, was storymäßig so los ist, die dann mit Blicke in seine Vergangenheit erklärt werden. Und also rein optisch und rein audiovisuell ist das Ding ein hartes Brett. Also auch trotz der, oder vielleicht auch wegen der Laufzeit, es ist so krass, was man da zu sehen bekommt, und vor allen Dingen auch technisch, wie Übergänge geschaffen werden zwischen Szenen, wie geschnitten wird und all das Mögliche. Es gibt diese eine tolle Szene, wo man kurzzeitig vielleicht denken könnte, dass er wiederkommt, dass er wiederbelebt, in Anführungszeichen,
ja,
wird.
Geboren oder wie auch immer, ja.
Und da trifft er dann seinen einen Kollegen, der ihm das Buch gegeben hat. Der sitzt irgendwie unter einer Brücke. Und ist gerade dabei, an einem Pfeiler I want to live zu schreiben, also so Graffiti-mäßig, lehnt er sich nach vorne, hält irgendwas ins Feuer, lehnt sich zurück. Und das habe ich habe das nicht mitbekommen, ob dazwischen geschnitten wurde, erstmal. Und dann habe ich nochmal kurz zurückgespult, dann, ja, er hat geblinzelt und so. Und dann steht auf einmal I want to die. Und ich glaube, das ist ein Film, der profitiert davon, wenn man ihn sehr genau schaut. Weil es so ein paar Sachen gibt, so gerade wenn er sich umdreht und das von Tokio zu diesem Autounfall schneidet zum Beispiel, so eine Geschichten. Also das ist so der Inbegriff eines Filmhochschulfilms, den man da gucken sollte. Es ist wirklich...
Kannst du prima Analysen drüber schreiben.
Glaube ich noch nicht mal Analysen, sondern vielmehr, wie Technik einen Film einfach zu etwas Besonderem machen kann. Weil das ist dieses Ding auf jeden Fall, weil die Story, ist mit Ausnahme des sehr, sehr merkwürdigen Mutterkomplexes, den der Kerl hat, ist halt egal. So, die paar Szenen, die irgendwie Geschichte transportieren, fuck it. Viel wichtiger ist, wie der Film klingt und aussieht. Hm. Und man hat auch zum Beispiel diese eine großartige Szene, wo die Kamera immer wieder in dieses Love Hotel geht, da Leute beim Bumsen zeigt, wieder rausgeht, wieder reingeht. Und es ist halt auch interessant, der Film, geschichtlich, der zeigt halt sehr viel Sex, aber irgendwie nie Liebe in dem Sinne. Da lag ich so, ich habe den an zwei Sessions gesehen, samstags und sonntags, und ich lag da so und dachte mir so, wow, wie lieblos das einfach alles ist, was da passiert. Das war irgendwie, es hat mich schon ein bisschen mitgenommen alles. Es ist super strange alles. Und
nee, ich finde halt sowas, also ich finde so ein Begriff, der den ganz so beschreibt, halt auch was das Gefühl des Films angeht, der ist halt extrem so, der ist extrem entrückt.
Distanziert.
Du kannst ihn halt überhaupt nicht ahnen, so. Du kannst ihn nicht richtig erfahren, aber auch, also erstens natürlich angefangen davon, wenn dir auch diese bisschen so, am Anfang ist es halt die Drogenerfahrung, die du nicht greif, vielleicht nicht greifen kannst, wenn du dich selber schon mal so ein Zeug eingeschmissen hast. Und am Endeffekt ist es dann halt dann, im Kernpunkt des Films ist es halt wirklich diese, ja, einfach Nues Vision von einer freien Seele, die so durch die Zeit und Raum treibt. Und ganz großartig auch immer diese Kamerashots, die immer irgendwo reinfahren und wieder alles wieder rauskommen und solche Geschichten, ne? Also, macht ja auch ganz viele, kleine Trickshots so. Aber ja, ich sag ja, der ist halt so ganz entrückt. Ich finde, den kannst du nicht reden. Also, der fasziniert dich, aber du weißt irgendwie gar nicht richtig warum. Und wie du schon sagst, aber auch weil er dich gar nicht, er berührt dich nicht. Nee. Aber irgendwie fesselt er dich. Du weißt, also zumindest ging es mir so, aber du weißt aber gar nicht so richtig warum, weil wie du sagst, der Plot und so, das ist alles, das spielt überhaupt keine Rolle. Der nimmt dich auf eine ganz andere Art irgendwie in Beschlag und das ist ganz, ganz seltsam bei dem Film.
Der hält einen halt immer so auf Abstand, so eine Armlänge und dann wird immer gesagt, hier, oh wow. Das war nicht beabsichtigt.
Ja, spielt bis in Köln, der
Film. Entschuldigung.
Ja, hält auf Abstand.
Ja, und sagt, ich hatte immer das Gefühl so, ey, du musst dir jetzt angucken, wie geil ich bin. Und das zelebriert der Film bis in seine letzte Pore.
Ja, schon, ja.
Und witzigerweise hat man ja bis, ich hab da so ein bisschen auf die Uhr und ich glaube, es ist wirklich so knapp anderthalb Stunden drin. Dann kommt er mit seiner Erfahrung, also mit seinem, ich sag mal, Wiedererfahren seines Lebens bis zu dem Punkt, an dem er erschossen wird. Und da denkt man sich so, hoch, anderthalb Stunden, schöne Filmlänge, war geil. Was kommt denn jetzt noch gefühlt zwei Stunden lang?
Ja, okay, ja, das stimmt, ja.
Und dann verfolgt er halt einfach weiter, wie es geht.
Ja.
Und es hat mich nicht ermüdet, wie der ganze Film aussieht, aber ich glaube, das ist so der gängigste Kritikpunkt. Es ist halt eigentlich viel zu lang. Ja. Aber im Gegensatz zu den anderen Filmen, die ich hier bisher so hatte, ist es halt, hat es mich dann doch fasziniert und eingesogen und es ist mehr ein Erlebnis als ein Film.
Ja, ja, da gehe ich mit.
Und
was jetzt zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass er eben auch auf so einer Wertungsskala eigentlich nicht einzumessen ist, weil es ist mehr ein Happening als wirklich eine Filmerfahrung. Es ist eine Erfahrung, aber das, ne, also es passt halt, wie du sagst, es passt null in die Konventionen eines normalen gängigen Spielfilms eigentlich. Ja.
Ja. Und es ist super interessant. Ich glaube, das ist auch so ein Film, den du, wenn du zum Beispiel irgendwie auf einer Hausparty bist oder sowas, schmeißt den im Hintergrund rein, mach vielleicht den Ton aus. Und ich glaube, das ist einfach wirklich auch perfekte Untermalung für so eine Geschichten.
Mhm.
Und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend. Sondern es ist halt wirklich faszinierend, was man da sieht. Und
ja, kannst du fast so als Visualizer laufen lassen.
Ja, weißt genau.
Früher so bei Winamp oder so.
Klasse Programm, Winamp.
Ne, ich weiß schon, was du meinst. Also, ja, einfach um des Optiks willen allein,
ja.
ist es schon bemerkenswert irgendwie.
Und weil ich das mit so Climax auch sehe, ich glaube, der Gaspar Noé ist auch ziemlich fett in der Techno-Szene, oder? Also ziemlich drin.
Na, zumindest scheint er die den Sound einfach passend für seine Filme zu finden, weil sie die halt, es geht ja auch immer so um Pushen und um Grenzen überschreiten und um immer weiter und mehr und noch abgefahrener. Ich glaube, das passt einfach ganz gut, ja. Hast du Climax gesehen?
Nee.
Nee.
Das passt aber auch das untere
Zitat. Es ist halt, Backcover. Wenn du mal Climax guckst, denk mal an Enter the Void. Und dann wirst du halt, also gerade Enter the Void ist ja auch schon sehr extrem einfach in seiner Filmografie. Da merkst du mal, wie Mainstream in Anführungszeichen, ganz dicken Anführungszeichen, aber wie Mainstream und zugänglich eigentlich Climax ist, wenn du so einen Enter the Void dagegen hältst.
Das war auch halt sehr lustig,
nicht das Climax, ich liebe Climax, war einer meiner Top-Filme 2018, aber das ist so krass, dieser Sprung, den er auch schafft, so. Er kann halt auch sagen wir mal so, auch ein Climax erzählt eigentlich gar nicht viel und schafft wieder viel durch das Erlebnis. Aber trotzdem ist es deutlich, sagen wir, Anführungszeichen zugänglicher für ein breites Publikum als jetzt ein Enter the Void, obwohl er nicht weniger skurril ist. Also es ist sehr abgefahren, wie er das in zwei Extreme so schafft. Er schafft halt sowas wie Enter the Void als komplette Grenzerfahrung
oder wirklich Love, für den
oder
ich,
Love.
Jetzt bin ich tatsächlich nach Enter the Void bin ich durchaus interessiert, mir das mal anzugucken.
Vorher war doch, so wirklich ja, eher für Hardcore-Cineasten, ne? Weil ich in Enter the Void, ich kenne niemanden, der ja. Also, sag ich mal.
Zeig dem mal einen 60-Jährigen im Film, in der Film-AG.
Ja, oder wenn er ein Nerd ist, von mir aus. Aber zeig sowas mal einem, ich geh dreimal im Jahr ins Kino, guck irgendwie eine Rom-Com, Avengers und noch was. Der redet nach 20 Minuten und dann geht er raus halt. wohingegen wie der Climax ist ja, da saß man aus verkauften Savoy fast, ne? Also, es ist abgefahren, wie er das auch schafft, seine trotzdem immer sehr an der Grenze stattfindenden Filme in allen Belangen, aber trotzdem so differenziert anzugehen. Also, dass du einmal wirklich ganz, ganz, ganz hardcore fast Kunst machst und einmal wirklich sagst, hey, das ist trotzdem ein Film, der ist irgendwie Mass-Appealing, der hat irgendwas, wo Leute trotzdem irgendwie drauf hängen bleiben, wo er nicht weniger verstörend teilweise ist. Ganz, ganz abgefahren, ja.
Da bist du halt eher drin, weil ich habe halt bisher von nur den jetzt gesehen. Aber ist auf jeden Fall spannend. Was man auf jeden Fall vielleicht nochmal sagen sollte, der Film hat keine Trigger-Warnings. Epileptiker sollten das Ding nicht sehen.
Ja, das stimmt, das ist ziemlich krass.
Gerade der Anfang.
Ja.
Also da wurde ich echt ein bisschen. Man drückt bei der Blu-ray-Film starten und man wird sofort zugeballert mit Enter the Void, oh, der hat das produziert, ah! Und der Film schreit einen nur an. Und du sitzt da so und so, was?
Das hat Climax übrigens auch.
Echt?
Ja. Das ist aber auch ganz stimmig von ihm. Auch, dass dann irgendwie, dass die Credits dann plötzlich irgendwie schon anfangen, wo der Film nicht vorbei ist oder irgendwelche Einwendungen kommen, die eigentlich ans Ende vom Film gehören und solche Sachen. Also das
macht die Credits, die normalerweise am Ende des Films sind am Anfang,
genau.
Und der Film hört auch einfach auf und
genau. Dann
ist zu Ende.
Und das ist bei Climax halt genauso.
Ja, okay.
Also das macht er gerne halt. Und das ist ein Stilmittel, aber ja, absolut. Da muss man aufpassen, wenn man da irgendwie empfindlich ist, das kann schwierig werden, ja.
Also ist auf jeden Fall ein spannendes Ding. Ich glaube, das umfasst das ganz gut.
Was also ganz speziell, weil das ist schon gerade bei dem Film jetzt so, wir hatten jetzt eigentlich immer Filme gehabt, die man trotzdem irgendwie sagen kann, also da hat das glaube ich einmal, was wir erzählt haben, wiedergegeben, ob man sich, also wenn man ihn nicht kennt, ob man sich das angucken sollte oder darf oder muss, aber ganz speziell, was für Menschen würdest du Enter the Void empfehlen, wenn sie ihn nicht kennen? Was für Art von Filmbeguckern würdest du hingehen und wem würdest du sagen, hey, ich habe letztens einen Film gesehen, der ist was für dich? Weil das finde ich bei dem Film halt schon schwierig. Aber
würdest du tatsächlich allen sagen, die mehr Filme gucken, einfach, weil ich glaube, die Reaktionen auf das Ding sind so divers, dass man da keine feste Zielgruppe, irgendwie keine Peer Group einschränken kann. Mhm. Ich denke nämlich, dass wenn du im richtigen Modus bist, im richtigen Mindset, können den alle sehen, weil es einfach eine Erfahrung ist. Mhm. Aber es ist halt, man sollte denen auch immer vorher sagen, dass man da jetzt vielleicht nicht mit den gängigen Erwartungen rangehen sollte. Also, so absurd das klingt, ich glaube, der Film könnte für alle was sein, verschließt sich aber auch sehr vielen durch seine Machart. Es klingt super paradox, aber
Nee, ich verstehe genau, was du meinst. Das sehe ich nämlich genauso. Ja, ich sag dir jetzt eben, das ist nichts für jemanden, der jetzt wieder mal ins Kino geht. Vielleicht aber auch doch. Also, der ist ja, sagen wir mal, also das klingt jetzt fast schon herabwertend, ist aber nicht so gemeint. Der Film ist ja fast eine sag ich mal, so eine optische Tech-Demo. Also,
ne, ja,
das hast du eben selber gesagt.
Das ist halt genau das
Technische. Der hat halt technisch halt richtig was drauf mit den Kamerafahrten, mit der Inszenierung und so weiter, also mit den Farben, mit allem, was er spielt. Wenn man auf sowas eben auch einfach mal Lust hat, sowas zu sehen, Das allein, finde ich, macht den Film schon irgendwie sehenswert.
Die Leute.
Aber bis dahin musst du erstmal kommen, weil er bis dahin schon so unzugänglich ist. Ja, dass du dranbleibst. Du musst halt dranbleiben. Du musst dich darauf einlassen. Das hast du, wie du gesagt hast. Du musst im Mindset sein. Du musst Lust haben, dich 3 Stunden hinzusetzen und dich einfach mal komplett vereinnahmen zu lassen von Bildern und von einer Vision. Das ist halt, glaube ich, schwierig.
Es ist der perfekte Film für die Leute, die Doctor Strange 5 Sterne geben, weil er so gut aussieht.
Hat die gleichen Farben teilweise.
Aber weißt du, was ich meine? Das ist jetzt noch nicht mal so geckig gemeint, sondern es ist halt genau das. Ich habe zum Beispiel jetzt am Neujahr habe ich auch wieder Doctor Strange gesehen.
Ja.
Der sieht halt hübsch aus, ansonsten ist der echt okay nur.
Ja, natürlich, der ist auch okay. Macht Spaß, aber ja, er ist halt optisch echt ziemlich gewaltig, ja.
Und
wobei man muss natürlich sagen, also das können jetzt vielleicht die Hörer, die ihn nicht kennen, auch falsch verstehen. Der ist sicherlich jetzt kein, man darf jetzt natürlich kein MCU CGI fest erwarten. Der ist natürlich schon sehr
hübscher. Ich finde ihn hübscher.
Der ist natürlich schon sehr doch deutlich greifbarer gedreht.
Ja.
Also ja, da gibt's jetzt keine CGI Massenschlachten oder so nicht. Aber der ist halt sehr real und sehr anfassbar gedreht, aber mit der gleichen Intention eben, mit der gleichen Bildpoesie oder mit der gleichen Bildgewalt, sag ich mal, von so einem Film. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, ich finde, du hast recht, den könnten mehr Leute, glaube ich, sehen, wenn sie wollen würden.
Ja.
Also wenn sie sich darauf einlassen würden und dann vielleicht am Ende vielleicht sogar merken, oh, das war ja ganz schön beeindruckend. Mhm. Aber ich sag ja, der verliert dich halt sehr schnell. Das ist das Problem.
Auch durch seine Länge eben.
Mhm.
Und wie gesagt, das habe ich jetzt mal kurz angeschnitten, dieses ganze Geschwisterding, dem ganzen Zeit hin und her springen und so, das macht es halt ein bisschen anstrengend. Aber wie gesagt, dadurch, dass das Ganze so wenig, also dass dieses Ganze, dass die Geschichte halt so wenig bei diesem Film ausmacht, glaube ich schon, dass es
Es geht im Endeffekt, also diese Kerngeschichte, um dieses Geschwister, geht es ja nur ums Gefühl. Da geht es einfach nur um den Verlust dann, plus schwere Vergangenheit, die halt rekapituliert wird.
Und dass er dann anscheinend ihr Sohn wird.
Genau.
Hey, cool.
Hey, new form of incest.
Ja, es ist halt genau, dieser Mutterkomplex, der hat mich auch so verwirrt, ey, das war so
strange. Ja, das ist die einzige Meta-Laufbahn in diesem Film halt, diese Mutterkomplex, Wiedergeburt-Geschichte, das ist halt das Einzige, was so ein bisschen
dann... Wie lange man auch das Kind sieht, was an der Brust seiner Mutter nuckelte.
Hey du, jeder hat sein King.
Was sich Gaspar Noé so gedacht hat, ne? Ja, aber es ist,
ja,
es wie, ist halt, es,
Runde ist ab. Runde ist ab. Was, wie war es für dich?
Es entzieht sich einer Bewertung. Er ist unfassbar faszinierend. Und ich bin auch durchaus gewillt, den auch meiner Sammlung hinzuzufügen, ohne dass ich vorhabe, den noch irgendwann mal zu gucken. Einfach, wenn ich mir so denke, das klingt immer so herabwertend, das ist aber gar nicht gemeint. Wenn ich zum Beispiel Hausarbeit habe, schmeißt das Ding rein und du hast geile Bilder nebenbei. So, es sieht halt geil aus, er klingt unfassbar geil. Und ist, wie gesagt, mehr dieses Erfahrungsding.
Mhm.
Und da muss man Bock drauf haben. Und ich hatte jetzt an dem Wochenende nicht unbedingt da Lust drauf. Und trotzdem hat mich der Film interessiert und mitgenommen. Also es ist einfach spannend und jeder sollte das eigentlich auch für sich selbst erfahren.
Das ist doch mal ein Endsatz.
Ja, ne? Denke ich mir auch.
Wie gesagt, ich bin gar nicht so sicher, wie ich das einordne, dass du den quasi so dein erster Noé war. Aber das kann man, glaube ich, bei jedem Noé sagen. Es ist eigentlich egal, welchen als erstes siehst. Sie sind alle eigentlich sehr unterschiedlich, wenn sie auch denselben teilweise verstörenden und ja. Also sie sind alle in irgendeiner Weise, in ihrer eigenen Weise unzugänglich und auf eine andere Weise faszinierend. Deswegen, ich wollte jetzt gerade noch sagen, so, ob das aus meiner Sicht der beste Einstieg für Noé wäre, aber ich kann es gar nicht sagen. Eigentlich gibt es keinen besten Einstieg für Noé. Es gibt nur viel Spaß.
Und das ist halt auch super witzig.
Bitte krieg keine Wahnvorstellungen danach.
Das ist auch sehr witzig, weil zum Beispiel bei der Pressevorführung von Climax war ein Werkstudi von uns. Und der kam auch aus dem Film und ich kriege an, na, ich weiß nicht, was ich da gerade gesehen habe.
Er kannte auch keinen Noé vorher?
Nee, das ist auch eher kein Cineast. Und dann schickst du ihn dahin und der kommt da raus und denkst so, was?
Schwierig, ja.
Das war ziemlich witzig.
Aber wie gesagt, also aus meiner Sicht trotzdem Climax der zugänglichste. Also aber natürlich, ja, wie gesagt, bei Nui gibt es eigentlich kein zugänglich. Es gibt nur weniger abgefuckt als der Rest und.
Aber ja. Soll ich dir mal sagen? Hm? Enter the Void ist ganz schön, ein ganz schön wilder Film.
Ein wilder Film?
Ja, vor allem so in seinem Herzen.
Wow. Du hast. Ja, man merkt, wenn wir lange Podcast-Pause machen, dann musst du mal nochmal alles zünden, was du dir aufgespart hast über die ganze Zeit.
Ja, ich hatte einen Monat, um diesen Gag zu schreiben.
Seit dem letzten Cast. Oh, den bringe ich. Ja, das war Into the Void. Dann kommen wir zu meinem vergnüglichen Streifen. Wild at Heart. Mit Nicolas Cage, Laura Dern.
Vielleicht manchen bekannt aus dem neuesten Star Wars Film, also aus nicht aus Solo, sondern aus Star Wars.
Last Jedi. Ach,
ja.
Manche noch bekannt als aus Jurassic Park vielleicht. Ja, also sehr variable Schauspielerin, durchaus. Hier definitiv, das kann man schon mal sagen, hier in der freizügigsten Rolle, die ich bisher gesehen habe. Reichlich Ass und Titties, wenn man das mal einfach mehr so rausposaunen kann. Ja, ist ein David Lynch Film. Und ich.
Punkt.
Danke fürs Zuhören. Ich kann vielleicht mal direkt, das ist glaube ich doch relativ auch, es ist das, was ich gesagt habe, wir haben hier zwei doch relativ extreme Filme, jeder auf seine Art. Muss ich direkt mal dazu sagen, Lynch ist nicht mein bester Freund. Ich habe ja weiter noch nicht alles von ihm gesehen, das, was ich kenne, fand ich nie schlecht. Ich habe aber Schwierigkeiten, bei Lynch wirklich Zugang zu finden. Ich habe auch bis heute nicht Twin Peaks komplett gesehen. Auch so weiß ich, liegt auf dem Peil, will ich noch mal nachholen. Aber es
du
ist
musst
halt,
mal daran denken, die Eulen sind nicht, was sie scheinen.
Ich bin auch nicht, was ich scheine und ich bin nicht von Lynch. Also ich tue mich mit Lynch wirklich leider immer wieder sehr schwer. Ich versuche, ihn zu mögen, aber man kann sich auch nicht zwingen. Und er ist einfach sehr speziell, dafür müssen wir nicht reden, das ist allen bewusst, das ist ja auch sein Aushängeschild quasi. Und ja, aber deswegen, und ich wollte Tat hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe das Cover mal gesehen, das Plakat, aber ich hatte keine Ahnung, worum es geht, ich hatte keine Ahnung. Also ich hätte mir das Plakat einfach mal so gezeigt, ich hätte nicht mehr sagen können, dass es ein Lynch ist, deswegen, ich hatte ihn wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm, deswegen habe ich wenig vorher, also Erwartungen gehabt, bis gar keine. Habe natürlich dann irgendwie mal die Beschreibung gelesen und so, als du mir dann natürlich gegeben hast. Und ja, man kann es also inhaltsmäßig ganz grob mal zusammenfassen, weil ich muss sagen, auch bei der Tat hat nicht die allerdiebste Story, sie ist nur sehr ausgeweitet, sage ich mal.
Das ist halt so mega witzig, wenn wir darüber reden, dass Climax ein zugänglicher Gaspar Noé ist. Ich glaube, Wild at Heart ist noch der zugänglichste Lynch-Film, zumindest von denen, die ich gesehen habe.
Von denen ich jetzt gesehen habe auch, ja. Weil er ist schon sehr straight eigentlich. Eigentlich ja. Ist er sehr straight, er hat immer nur sehr, sehr weirde, er nimmt so weirde kurze Abstecher ins Feld, führt dich irgendwo in so einen Wald rein.
Dafür sind die aber auch richtig strange.
Zieh dich, strip dich, lässt dich liegen und fällt wieder weg. Also, ja, Wild at Heart von 1990. Worum geht's? Im Endeffekt geht's um eine, es ist im Grunde es ist eine Liebesgeschichte. Es ist eine Road-Movie, Love Story und es geht um Sailor und Lula.
Das ist ein sehr merkwürdiger Name. Lula.
Lula.
Ja. Luna wollte ich.
Luna 3D, nee.
Was?
Hier sind die Sexspiele aus den 90ern, aus den 80ern. Egal. Nee, es war Lulu. Und hier heißen die?
Ich hab keine Ahnung, wovon du redest, Mann.
Du bist zu jung.
Ja.
Es gab früher so Sexspiele. Luna, glaube ich. Ja, eine gute Zeit. Ja, es geht um Sailor und Lulu, sag ich schon. Lula. Sailor, gespielt von Nicolas Cage. Und Lula von eben Laura Dern. Die sich innigst lieben, die big in happy love sind, ein tolles Couple, die die Welt sich für sich erobern wollen mit ihrer Liebe und für die es nichts anderes gibt, außer sich selbst quasi, außer ihrer Beziehung. Und darüber ist Lulas Mutter überhaupt nicht erfreut, denn sie findet Sailor richtig kacke. Das kann man, glaube ich, einfach so stehen lassen. Sie hasst ihn komplett und so richtig warum, weiß man irgendwie auch so richtig gar nicht. Also es wird dann angeschnitten. Er ist auf jeden Fall, er ist nicht der liebe Schwiegersohn natürlich, er ist ein rougher, Typ, der gerne auf Metal-Konzerte geht und Snakeskin-Jacken trägt. Das ist auch beste Leben.
Das muss man auch auf jeden Fall mal erwähnen.
Ja.
Der Film lohnt sich alleine für die Kombination aus Lynch und Cage.
Ja, man muss auch einfach sagen, Lynch hat halt verstanden, wie man Cage einsetzt. Es ist halt so. Es ist einfach so. Bei Mandy war es ähnlich. Also Cosmatos hat auch verstanden, wie man Cage halt einsetzt. Du musst ihn halt machen lassen. Und das verstehen die meisten nicht. Also ich fand diese Kombination Lynch-Cage hat sehr gut funktioniert. Ja, jedenfalls, er ist ein Bad Boy. Er trägt Schlangenhautjacken, das ist auch sehr oft betont. Er hat auch so eine richtige Catchphrase. Ne? It's my snakeskin jacket, it's my expression of freedom. Und ja, auf jeden Fall, das ist seine zweite Haut.
Ist halt auch schon wieder ein Jahr her, dass ich das Ding gesehen habe, aber.
Und ja, er liebt diese Jacke. Jedenfalls, er ist ein Bad Boy und ja, die Mutter von Lula ist nicht begeistert von ihrer Beziehung. Und was macht man, wenn man als Schwiegermutter oder zukünftige Schwiegermutter nicht begeistert ist von der Beziehung der Tochter?
Man schickt ihn Killer auf den Hals.
Ganz klar. Absolut. Kenne ich. Been there, done that. Ja, und die beiden, beziehungsweise der Film, das kann man sagen, das ist natürlich doch die erste Szene, der Film startet damit, dass Nick Cage jemanden umbringt. Das ist der Start eigentlich in den Film, denn quasi der erste Bad Guy, der ihm auf den Fersen ist, kommt direkt in der ersten Szene auf ihn zu und Nick Cage rast komplett aus, zertrümmert ihm mehrfach den Schädel, spritzt das Gehirn blutigst durch diese Hotellobby und denkt sich einfach nur, was ist denn hier passiert? Also der Film, wirklich, der kickt direkt mal gut drauf los und daraufhin ja, wird er eingebuchtet. Und der Film startet dann quasi mit seiner ersten Entlassung. ja, und jedenfalls, die beiden machen sich, der Plan der beiden ist eben, sie machen sich einfach auf und davon, sie wollen ausbrechen aus ihrem Leben, sie wollen zu zweit losziehen und quasi die Welt erobern mit ihrer Beziehung und alles hinter sich lassen. Das ist ein bisschen die Geschichte. Das Ganze, wie gesagt, ist Roadmovie, trifft Romcom, trifft
Romcom.
Naja, sagen wir Rom. Ja. Bleib mal bei Rom. Das kommt erstmal raus. Aber er ist schon witzig. Er ist halt skurril witzig. Er ist nicht witzig, er ist skurril witzig. Aber vorzugsweise ein Roadmovie und plus trifft eben dann auch hier und da ein bisschen durchaus Action und auch ganz schön herbe Gewalt teilweise. Ja, wie gesagt, ich konnte nicht viel erwarten. Ich habe das ein bisschen mehr alles durchgelesen vorher und ich habe einfach Lynch erwartet. Ich habe mich hingesetzt und habe mir gedacht, bitte sei nicht zu weird. Also das war, bitte sei nicht zu seltsam. verliere mich nicht so auf der Hälfte, weil das ist bei den meisten Lynch-Filmen bei mir passiert. So, das kann ich schon mal sagen. Und der Film, wie gesagt, der Film ist doch unerwartet für mich straight, was zumindest seine Handlung angeht. Sie geht wirklich im Grunde von Punkt A zu Punkt Z. Das funktioniert auch soweit. Ich fand die beiden Charaktere sind super schrullig, aber trotzdem irgendwie connectet man relativ schnell mit ihnen.
Ja.
Cage so als, wie gesagt, als Bad Boy, der sie auch beschützen will, der jede Anzüglichkeit von anderen Männern in ihrer Richtung sofort mit dem Tode bestraft quasi. Das habe ich alles geschluckt und sie sind natürlich eben, sie sind so on the road, sie haben aber nichts, sie wollen ja alles hinter sich lassen, das heißt, es kommen dann eben einerseits eben diese Killer-Fraktion ins Spiel, die von der Mutter aufgehetzt wurden, dann kommen aber auch noch alte Bekannte von Cage ins Spiel, die er dann irgendwie um Gefallen bittet und er braucht halt Geld, lässt sich dann irgendwie auf Deals ein, mit William Dafoe, einer ganz, ganz, ganz abgewichsten Rolle.
Beste Rolle.
William Dafoe mit hässlichen Zähnen. Mit der dann Banküberfall begehen wollen, solche Geschichten. Also er hat schon relativ straighte Road-Movie-Parts drin, die eigentlich auch alle so zusammengreifen. Nur man muss sich dazu immer einfach vorstellen, dass halt zwischendurch, wie gesagt, kickt halt der Lynch in ihn, der er halt ist. Und was muss man sich einlassen, wenn man diesen Film guckt? Muss ich auch einlassen, es wird urplötzlich einfach random gesungen. Ohne jeglichen Grund wird plötzlich gesungen. Jetzt nicht musical-like, sondern also er singt immer
Love Me Tender.
Love Me Tender. Also Elvis Presley singt er hin und wieder mal im Film. Dann der ganze Film ist, das habe ich am Anfang gar nicht so gecheckt. Das kam mir dann erst später und auch rückwirkend habe ich es dann nochmal so ein bisschen verstanden. Der ganze Film ist spielt mit unfassbar vielen Metaphern und Wordings aus Wizard of Oz.
Und deswegen kommt das Gesinge ja auch überhaupt nicht aus nichts, weil Wizard of Oz ist ein Musical.
Genau. Das passt dann halt wieder. Aber das ist mir erstmal gar nicht so richtig aufgefallen. Das habe ich dann erst später so bei einem Punkt halt gecheckt.
Weil ich es dir gesagt habe, du Arsch.
Hä?
Ich habe es dir gesagt in der letzten Folge.
Echt?
Ja.
Siehst du? Das habe ich schon vergessen, weil es so lange her war. Den Film hast du vorgestern geguckt. Sehr gut. Habe ich wirklich vergessen. Aber ja, irgendwann checkt man es dann schon. Und dann benutzt eben ganz viele Wordings und ganz viele Begrifflichkeiten aus und Figuren aus der Wizard of Oz Lore.
Die roten Schuhe zum Beispiel auch. Die ja Lulav gegeneinander schlägt, um nach Hause zurückzukommen. Und es ist halt eine Albtraumvariante von dem gesamten Spaß.
Ja. Walking down the yellow brick road und so. Ne? Also das ist alles drin. Genau, also es ist eine komplette Parabel auf Wizard of Oz. Nur eben als ja blutige Rom-Road-Movie. Ich muss sagen, er hat mich komplett bei der Stange gehalten. Es gab gerade wenn die Parts mit der Mutter waren, wenn sie irgendwie Leute anheiert und dann diesem Auftragskiller, teilweise war er ein bisschen, er hat sich teilweise viel Zeit gelassen für manche Momente, die ich hätte nicht so weit ausufern lassen wollen müssen, also da war es teilweise ein bisschen dröge. Dafür kriegst du aber halt sofort wieder die Entschädigung mit der nächsten abgefahrenen Cage-Szene, wie er halt einfach komplett ausrastet irgendwo oder rumbrüllt oder wütend ist, weil seine Snakeskin-Jacket nicht da ist.
Ist auch das, was mir am meisten im Kopf bleibt, sind irgendwelche Sachen von Cage. Zum Beispiel, wie er da in dem Hotel den an Fuß der Treppe steht und so nach oben zeigt zu der Mutter so, du! Und so eine Geschichte. Es ist so
deswegen sage ich halt, also die Kombination aus Lynch und Cage fand ich großartig, weil Cage hier wirklich, er macht einem Grund das, was er immer macht, aber der Regisseur verlangt das auch. Oder beziehungsweise lässt ihn halt einfach machen. Cage wird halt hier nicht in irgendein Korsett gezwängt und sagt, hier, spiel mal, mach mal ordentlich so, sondern der kann halt wirklich komplett ausrasten. Und er übertreibt halt maßlos, aber es passt zu der Rolle, es passt zum ganzen Film, der ganze Film sieht aus wie so ein Hair-Metal-Video teilweise so ein bisschen irgendwie. Überall ist Feuer und es ist alles so abstrus, so, es hat so eine Sleaziness, die dich ja ganz so durchzieht und alles ist so völlig überzeichnet, aber das passt halt und gerade Cage kann da halt total dann glänzen und er darf halt hier wieder auch komplett ausrasten teilweise, was halt echt cool ist. Dann hast du wieder zwischendrin auch immer wieder wirklich viel nackte Haut, du hast viel Sex zwischen Cage und Laura Dern. Wie gesagt, sie ständig irgendwie halb nackt, auch unerwartet, wie gesagt, ihre Rolle. Du hast, wie gesagt, was ab und zu, dann kommt ein bisschen Action rein, es gibt Schießerei, es gibt
einen Banküberfall.
Sie hat einen Banküberfall, es gibt diese Classic Roadmovie-Geschichten, die hier auch wieder relativ straight durchgezogen werden. Das hat mich wieder für den Stand auch wieder überrascht. Es gab jetzt nicht die komplette Turnaround nochmal. Es ist so schwer zu beschreiben, was der Film in einem auslöst. Du kannst von dem Film trotz allem wieder. Ich fand ihn jetzt für einen Lynch wirklich doch relativ zugänglich. Er ist halt, er hat seine, wenn du vorher weißt, du musst auf jeden Fall mit allem rechnen, dann ist das ja sowieso schon mal gut. Ich fand ihn im Endeffekt sehr zugänglich auf seine Art. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich fand ihn ein Ticken teilweise, wie gesagt, zu. Er war in vielen Szenen zu dialoglastig, wo die Dialoge ein bisschen ins Leere gelaufen sind. Er hätte gerne von mir aus hier und da noch ein bisschen mehr einfach, er hätte mehr handeln können, anstatt zu erzählen, weil es auch zum Film gepasst hätte. Also er verliert teilweise sehr das Tempo dann teilweise in den Mittelpart so ein bisschen. Mhm. Gleichzeitig aber macht es eben so Spaß, also spätestens wenn du erstmal gecheckt hast, ich meine, das vorher weiß, klar, aber wenn du wie ich zu blöd bist, jetzt zu merken, was in der letzten Folge erzählt wird, und dann aber auch irgendwann checkst, so in welche Richtung das nochmal komplett geht und du auch dieses Gesamtbild verstehst und auch rückwirkend nochmal so ein paar Szenen durch den Kopf gehen lassen kannst, so, jetzt hab ich's gecheckt, wo der mit mir hin will, dann macht er halt wirklich bis zum kletten Ende auch Sinn und dann, also Sinn, Lynch-Sinn, und auch dann ist das Finale, fand ich auch total großartig, weil es ist ja fast schon schnulzig. Also wenn er auch sagt, so, ne, den Song würde ich nur der einen singen und so, das ist schon alles sehr, das ist echt schon fast ein bisschen niedlich. Und
Ein Lynch-Film mit niedlich zu beschreiben, finde ich toll.
Geht doch, fand ich schon. Letzte Szene ist schon, das ist schon ein bisschen herzergreifend.
Ja, das ist cute.
Ein bisschen La La Land ist Lynch-Lynch-Land, war das so ein bisschen. Wenn er über die Autos steigt, also, hallo, das war schon ein bisschen. Also, der Film ist wirklich unfassbar schwer zu fassen, weil er halt so ein Genre-Mashup ist. Im Endeffekt, der Film hat mich gut unterhalten. Er hat mich nicht mitgerissen, nicht so, also er hat mich nicht richtig gekickt, nicht so, dass ich irgendwie so jubeln vom Fernseher saß, so weit kam es nicht. Ich hatte oft ein sehr breites Grinsen im Gesicht, was hauptsächlich an Cage lag. Er hat mich wirklich wieder zu keiner Sekunde verloren, was für ein Lynch, wie gesagt, gut ist. Und ich fand halt, er war vor allem im Zwischenspiel der Darsteller halt extrem gut. Wie gesagt, also spätestens, wenn auch dann eben ein Willem Dafoe reinkommt, der halt auch super intensiv spielt.
Was ja auch perfekt zu Lynch passt einfach.
Genau, und auch die Szene, wo er dann ins Hotel halt zu Laura Dern kommt und mit wo er dann so meint, so, fuck me und so. Und er dann so, ich habe gar keine Zeit. Okay, und geht halt einfach wieder so, was? Also das sind wirklich Szenen drin. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also wenn du das als Drehbuch lesen würdest, würdest du einfach, was ist denn los mit dir so? Aber es funktioniert. Es funktioniert halt. Und wie gesagt, und gerade auch dann dieses Wüstensetting, das ist alles so auch so ein bisschen auch sehr, sehr, sehr. Am Anfang fühlst du dich so ein bisschen noch, okay, ich weiß, wo ich bin, auch so örtlich, ich kann das verorten. Und ich finde in der zweiten Hälfte, in diesem Wüstensetting verliert er sich auch komplett so örtlich. Du kannst es könnte gerade überall, es könnte gerade auf einem anderen Planeten sein. Es ist eigentlich auch völlig egal, wenn sie die ganze Zeit im Hotel auf ihn warten muss. Und da hat dann kriegt dann teilweise diese Depri-Anfälle da irgendwie, weil er nie da ist. Und dann dann trifft er sich mit seiner alten, dieser Schulfreundin, das war diese alte Freundin von ihm.
Irgendwie sowas.
Die Perdita Durango heißt, fand ich sehr witzig. Da gibt's ja auch einen Film, ne? Da gibt's den gleichnamigen Film ja auch. Und diese ganzen Charaktere, die da aufeinandertreffen, die ergeben eigentlich das skurrile Bild. Da muss er gar nicht, wie gesagt, irgendwelche Symboliken wieder auspacken.
Es ist halt wie in Wizard of Oz, dass du halt so merkwürdige, strange Figuren
dann. Also es fehlt eigentlich nur die Vogelscheuche, die noch durchs Bild läuft, dann hast du es so, aber ja. Die braucht er halt nicht, weil er hat einen Willem Dafoe ohne Zähne. Ja, also wie gesagt, er ist wie so ein Roadmovie-Märchen irgendwie.
Ja.
Nur halt mit Feuer und Gehirn und ein bisschen und Sex und ja, also er ist ein sehr erwachsener Film, definitiv. Er ist ein sehr harter Film teilweise, er ist ein sehr im gewissen Sinne kompromissloser Film. Ja, aber im Endeffekt für einen Lynch fand ich ihn trotzdem sehr abgerundet, sag ich mal. Ja, also mein Fazit für Wild at Heart, wer mit Lynch wirklich überhaupt nichts anfangen kann, kann dem durchaus eine Chance geben. Finde ich definitiv. Wem Lynch einfach egal ist oder auch Lynch gar nicht kennt, kann ihm auch eine Chance geben. Muss aber eben genau wissen, dass das oder sollte im Hinterkopf haben, es gibt keine Regeln, es kann alles passieren. Sich nicht vor mutigen Szenen einfach natürlich irgendwie zurückziehen, sich allem öffnen. Und eben diesen Genre-Mashup. Ich glaube, am meisten musst du dich ja diesen Genre-Mashup gewöhnen. Du kannst dich zu keiner Zeit des Films, kannst du dich auf eins fixieren. Es gibt nichts, worauf du dich konzentrieren kannst, weil der so schnell einfach seinen Ton wechselt. Das ist, glaube ich, so das, wo du am meisten Probleme mit haben kannst, glaube ich, bei Wild at Heart. In der einen Sekunde Gehirn, in der anderen Sekunde Love Story, in der anderen Sekunde Song, in der anderen Sekunde Robberfälle. Also er hat ganz viele verschiedene Tonalitäten, die einander reiht, die aber passen. Also Lynch schafft es halt, die so zu vermengen, dass sich keiner davon irgendwie ausschließt oder stört. Aber als Zuschauer musst du halt wirklich extrem open sein, so, damit du das verarbeiten kannst, sag ich mal. Also ich fand ihn unterhaltsam. Nach wie vor, ich meine, mein Lynch-Knoten ist noch nicht gelöst komplett, aber er hat ihn etwas gelockert, sag ich mal.
Sehr gut. Nur damit du weißt, wie ich diesen Film damals das erste Mal erlebt habe. Das war nämlich auch in der Film-AG. Da hatten wir einen Lynch, in der Lynch-Reihe. Wir haben nacheinander.
Auch mutig.
Ja. Haben wir nacheinander Lost Highway, Mulholland Drive und dann den gesehen. Und das war dann so, Gott, ich habe immerhin verstanden, was in der Story vor sich geht.
Ja.
Ja.
Kannst ja froh sein, dass ich noch Inland Empire hintergegangen haben.
Dann wäre ich tot gewesen. Ja. Aber auch Mulholland Drive habe ich jetzt hab ich noch ein zweites Mal gesehen und finde den auch fantastisch. Deswegen möchte ich Lost Highway eigentlich auch nochmal eine Chance geben. Aber naja.
Ja, ich muss mich irgendwann mal einschließen irgendwie und ein Wochenende nur Lynch-Filme gucken. Danach kannst du schnell.
Danach springst du ja raus.
Ja, kannst die Zwangsjacken-Boys rufen. Ja, ich verstehe ja die Faszination, definitiv. Ich sehe auch immer einzelne Aspekte der Filme, die ich jetzt gesehen habe. Aber meistens ist es...
Wenn es dich nicht catcht, dann...
Genau, es ist das große Ganze, kriegt mich einfach nicht. Und man kennt ja Lynch-Fans, ne? Das nützt auch nichts, wenn du 21 mal sagst, dann irgendwie, das ist ein Meisterwerk und der Typ ist genial. Ja, mag ja vielleicht sein, aber nicht für mich. Also mich spricht es einfach dann nicht an. Aber deswegen sage ich halt, dafür, dass ich das die Erwartungshaltung bei Lynch hatte, war das dann bei Valdetar doch tatsächlich eine positive Überraschung mehr, ja.
Ist doch schön. Fange ich an mit Film geben?
Muss ich das annehmen?
Ich habe deine Watchlist vorgestern mal durchgesehen und ich war echt, ich war
schockiert.
Ja,
mal wieder.
Milde geschockt, milde tatsächlich.
Auch eine Milde, das geht ja.
Ja.
Pack aus.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du den Film nicht gesehen hast, sondern dass der nur auf deiner Watchlist ist, weil du ihn lange nicht geguckt hast.
Ja, habe ich ja gesagt, das kann passieren. Es kann sein, aber
notfalls
habe ich. Aber es sind nur Sachen, aber trotzdem sind die da nicht gelockt. Das heißt, ich erkenne die Filme, selbst wenn ich sie mal gesehen habe, die da drauf sind, nicht als geguckt an, weil ich sie entweder so lange nicht gesehen habe oder ich mich nicht erinnern kann.
Okay, also falls du ihn lange nicht gesehen hast, falls du dich erinnern kannst, ich habe einen Ersatzfilm dabei, okay. Aber der steht auf deiner Watchlist.
Nee, kann ich nicht.
Was?
Ja.
Was?
Ja.
Alter. Ja. Okay.
Das ist auch Teil des Pile of Shames, ja.
Ja, gut, dann passt's ja.
Ich will's gar nicht sagen, dann muss ich
du, auch. Du, weil mal, ich habe neulich in meiner Redaktion meine Wow, we haven't seen that one list gezeigt und ich habe selbst von denen, die keine Szenen ersten sind, teilweise Ohrfeigen bekommen.
Ja, dafür. Verstehe. Ja, gut, für den dürfte mich auch Ohrfeigen. Ich gucke natürlich die Verurteilten.
Mhm. Shawshank Redemption.
Ja, nee,
immer noch Platz 1 der IMDb-Liste.
Ja, weiß ich. Nie gesehen. Ich weiß nicht mal warum. Es ist vielleicht, ja doch, wobei bei dem weiß ich es vielleicht sogar eher als bei anderen, wo ich den gleichen Spruch gesagt habe. Respekt vielleicht.
Ich bin gespannt.
Ich habe, glaube ich, zu viel Respekt vor dem Film gehabt. Weil ich Angst hatte, dass er mich enttäuschen könnte und alle Welt sagt, das bist du für ein Spasti. Weißt du, also ich glaube, ich habe den schon öfter mal irgendwie kurz vorm Anklicken gehabt. ich glaube, der war sogar lang auf Primary sogar, vielleicht noch sogar. Mhm. Und es war immer so ein bisschen, den Film kannst du nur an einem perfekten Tag gucken, weißt du, wenn alles stimmt so. Dann
oder ja, in den nächsten zwei Wochen und go.
Genau, ja, da wird bestimmt ein perfekter Tag dabei sein nächste Woche. So, gut, dann darf ich wirklich Kult quasi nachholen. Jetzt muss ich auch bei den Katzen nicht platt machen beim Aufstehen.
Die sind so süß die gesamte Zeit.
Ja, ihr seid so süß und flauschig und nehmt mir den Platz weg. Ich entschwinde mal kurz zum Regal.
Mach das. Ich gucke mir während derweil Katzen an, die jetzt sehr verwirrt sind, dass du aufgestanden bist. Ja, wie kannst du es nur wagen?
Ja, es tut mir so leid.
Glaube ich dir nicht.
Wo habe ich ihn denn?
Und deine Katze hat sich auf meine Blu-ray gelegt. Scheint bequem zu sein, so ein Steelbook.
Achso, übrigens, das weißt du, endlich angekommen ist, guck mal.
Ah, ja. Jetzt habe ich schon
gehört. Küsse.
Blonde Katzen. Ist aber auch einfach.
Die DVD kam ja 4 Monate nach unserem Cast dann endlich mal an.
Ist so eine geile.
Die ich extra für bestellt hatte.
Ja, aber den Film kann man auch so einfach mal gucken.
Ja, auf jeden Fall, den Baldi auch. Die DVD hat 4 Euro gekostet. Also.
Und ist so ein geiles Plastikding, ey. Mega.
Ja, das sind ja die alten DVD, das war ja früher die Mediabooks quasi.
Also die DVD-Mediabooks.
Die Digibooks.
Quasi. Mega geil.
Ja. So.
Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe auf jeden Fall eine bunte Blu-ray gesehen.
Ja.
DVD.
Es ist Enter the World 2, nein Gott. Ich dachte mir, wir brauchen mal was zu lachen in dieser Runde.
Haben wir lange nicht mehr.
Wir brauchen was zu lachen, aber ich wollte jetzt nach dieser extrem weirden Runde nicht das Weird wieder raus komplett nehmen.
Oh je. Yeah.
Und deswegen guckst du einen unfassbaren Lieblingsfilm von mir.
Und ich werde ihn scheiße finden. Ich wusste es. Ich hatte es mir gedacht und deswegen habe ich ihn auf die Watchlist gepackt.
Echt?
Ja. Napoleon Dynamite.
Ja.
Ich hatte nämlich ein Video gesehen, gerade in der NBA sind gerade All-Star-Wahlen und der eine hat für einen Mitspieler von sich ein Vote for Damien-Shirt angezogen, ja, und die Dance-Moves nachgemacht, ja, okay, aus Napoleon Dynamite.
Vote Pedro, ja.
Ja. Ja. Hab ich Bock drauf. Ich bin sehr gespannt.
Der ist halt wirklich, also das ist ein Film.
Hate it or love it.
Hate it or love it auf jeden Fall, ja, finde ich auch. Und halt wirklich auch once in a lifetime. Also so ein Film gibt es einfach kein zweites Mal. Nicht in der geringsten, also nee. Wirklich, das gibt's nicht zweimal. Das ist so eigenständig.
Ja.
Ich lieb den wirklich. Aber ja, das Problem ist einfach, der hat halt einfach eine Art von Humor. Wie gesagt, den gibt's kein zweites Mal. So habe ich so wirklich noch keinen Film gesehen, der diese Art von Humor so trifft. Und das, entweder kannst du mit direkt connecten oder du bist halt leider raus. Und mal gucken.
Ich bin gespannt. Ich hab Bock. Ich hab richtig, richtig Bock.
Ja. Das ist einfach ein echtes Ding für sich. Bin sehr gespannt, wie dir der gefällt.
Ja, ich auch.
Gibt's halt leider nicht. Deswegen, ich habe gerade hier bei mir, Matze hat's schon begutachtet, ich habe gerade bei mir richtig aussortiert, was Filme angeht. ich habe richtig ausgemistet und weil ich vieles auch eben upgraden noch will. Und Napoleon Dynamite gibt's nicht auf Blu-ray. Also auf Deutsch. Gibt's halt, ich glaube, es gibt eine US-Blu-ray. Aber das war's.
Es ist halt auch so eher so ein US-Ding.
Es ist auch vor allem eher ein Liebhaberding. Also er hat zwar einen kleinen Kultstatus bekommen, aber es ist trotzdem...
Und für die GIFs mögen.
Oh ja. Nee, aber fand ich wieder was schade. Den gibt's noch nicht. Wird auch in Deutschland, glaube ich, nicht kommen. Dafür ist er hier zu
unbekannt. Ja. Ja gut, dann...
Sehr schön. Haben wir es mal wieder.
Schön, schön, schön.
Schön, 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 schön. Dann gucken wir fleißig Filme. Ihr könnt wieder auf Twitter dann voten für den Namen der nächsten Episode.
Hoffentlich.
Wenn wir dann denken. Und ja, dann versuchen wir jetzt natürlich auch wieder den Rhythmus wieder in 2019 aufleben zu lassen. 2 Wochen schaffen wir. Wenn Matze nicht gerade umzieht oder nicht umzieht. Oder
wie es halt so ist, ne?
Vor Mastbesichtigung steht und weint.
Ja.
Also alle Daumen drücken für die Wohnungssuche.
Danke.
Und dann hören wir uns.
Wenn die Katzen gegen die Türen hauen.
Das ist ein schöner Filmtitel. Ja. Wenn die Leute eine Trauer tragen, wenn die Katzen gegen die Türen hauen. Ja, dann hören wir uns wieder, wenn die Katzen gegen die Türen hauen. Das wird wahrscheinlich in 2 Wochen sein. Bis dahin, danke fürs Zuhören und tschüss.
Reingehauen. There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story. It's a hot corner, cool corner, bring along a demon, John. A hot corner, cool corner, bring along a demon, John. A hot corner, cool corner, bring along a demon, John. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir. Ach, tut das gut.
So.
Das möchte ich gerne als Outtake in der Folge haben.